Das war ein Buchfink. Warum ein Buchfink? Vor allem in der Zeit der ersten Corona-Jahre habe ich sehr viel Zeit im Homeoffice verbracht und habe vor quasi meinem Wohnzimmerfenster einen relativ großen und grünen Hof und habe da bis zu 16 unterschiedliche Vogelarten gezählt seither.
Jakob Moritz Eber lauscht aber nicht nur Vogelgezwitscher, sondern beschäftigt sich als Senior Scientist an der Universität Wien mit Medien und Demokratie. Ein Thema, das aktueller kaum sein könnte. Vor allem auf Social Media wird Unsicherheit geschürt, mit Emotionen gespielt und mit Stereotypen gearbeitet. Der Experte vom Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft erzählt darüber, wie man als Wissenschaftler mit Corona-Leugnern in der Familie umgeht, was Drohmails bewirken und warum er sich von X, vormals Twitter, verabschiedet. Außerdem erfahren Sie, wie viel Prozent der österreichischen Bevölkerung daran glauben, dass Geheimbünde eine neue autoritäre Weltordnung vorbereiten. Ich heiße Stefan Thaler und wünsche eine anregende Zeit mit der neuen Folge von Nerds mit Auftrag.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Herr Ewald, Sie haben uns unter anderem exklusive Umfragedaten mitgebracht zur Nutzung von alternativen Medien, dem Glauben an Verschwörungsmythen und der Einstellung gegenüber Faktenchecks. Das alles in Kombination mit der Parteiwahl. Aber dazu später. Zuerst würde mich interessieren, wie Sie zum Thema gekommen sind.
Also ich habe mich schon in meinem Doktoratsstudium eigentlich immer mit der Frage von Medieneffekten und Medienvertrauen beschäftigt. Also grundsätzliches Vertrauen in Medien, Vertrauen in politische Institutionen danach der Dach. Und aber insbesondere mit der Coronavirus-Pandemie bin ich dann immer mehr auch zum Thema der Verschwörungsmythen gekommen. Also eigentlich kurz bevor das mit der Pandemie begonnen hat, habe ich mich schon mit der Schnittstelle zwischen populistischen Einstellungen oder populistischem Wählen und der Klimaskepsis beschäftigt und dann ist eigentlich der ganze Stein schon irgendwie ins Rollen gekommen, weil dann haben wir relativ schnell auch gemerkt, dass die Klimaskepsis und die Covid-Skepsis, dass es da Überlappungen gibt, dass das alles in diesen populistischen Grundhaltungen drinnen ist, wo es eben darum geht, dass man den politischen Institutionen, den medialen Institutionen, aber auch den wissenschaftlichen Institutionen grundsätzlich eben skeptisch gegenübersteht. Und dadurch hat man diese Verbindungen eigentlich recht schnell, also zwischen einzelnen WählerInnengruppen, genauso wie auch unterschiedlichen Themen und eben diesem grundsätzlichen Misstrauen. Und das ging dann eigentlich recht schnell. Also gerade die letzten 5 Jahre waren sehr getrieben, auch dadurch, dass ich verstehen wollte, wie es eigentlich sein kann, dass doch ein nicht unbeachtlicher Teil der österreichischen Bevölkerung bei bestimmten Verschwörungsmythen oder auch Falschinformationen einfach auf die hereinfällt oder zumindest es nicht schafft, da wirklich den Wahrheitsgehalt korrekt einzuschätzen.
Auf welche Fakes oder Falschinformationen sind Sie persönlich schon mal reingefallen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es wäre jetzt falsch zu sagen, ich bin noch nie auf welche reingefallen. Ich bin mir ganz sicher, ich bin auf welche reingefallen, nur ist es schon wieder recht lang her. Es kommt vor allem daher, dass eben durch die letzten 5 Jahre, und man vergisst ja auch mit der Zeit, bin ich selber immer skeptischer geworden. Aber es ist eine andere Art von Skepsis. Also eine Skepsis, die in der Hinsicht mich davon abhält, impulsiv zu handeln, emotional zu handeln und dann vielleicht das Überraschendste gleich zu teilen auf sozialen Medien oder sowas. Sondern bei den Dingen, die mich überraschen, dann doch gleich einmal nochmal nachschauen, gibt es dazu vielleicht schon so etwas wie einen Faktencheck? Hat sich da irgendjemand schon mal Gedanken gemacht, ob das stimmen kann? Und da kann man sich selber eigentlich auch davor schützen, auf mögliche Falschinformationen reinzufallen. Aber es wäre hundertprozentig eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich bin selber noch nie drauf reingefallen. Und das soll auch vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch beruhigen. Niemand ist gefeit davor, grundsätzlich auf Missinformation oder Verschwörungsmythen reinzufallen. Die Frage ist halt, ob einem dann vielleicht doch ob man sich quasi antrainiert hat, dass die Alarmglocken dann läuten und dass man, bevor man auf Basis dieser Erzählungen auch vielleicht Handlungen tätigt, dass man da dann rechtzeitig noch auf die Bremse tritt.
In der Pandemie ist sehr viel gleichzeitig passiert. Informationen werden in Zeiten großer Unsicherheit laut Eberl anders gesucht und verarbeitet. Soziale Medien haben eine stärkere Rolle zu spielen begonnen und künstliche Intelligenz erschwert es, Fakes von echten Dokumenten, Fotos und Videos zu unterscheiden. Die politische Aufmerksamkeit wiederum hat zugenommen, weil der Glaube an Verschwörungsmythen unmittelbare Konsequenzen nach sich gezogen hat. Etwa sich nicht an Schutzmaßnahmen zu halten oder sich nicht gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Gerät man da als Forscher selbst ins Visier, wenn man in diesem Bereich arbeitet?
Grundsätzlich ja, aber das war auch schon vor der Pandemie so. Das ist etwas, was in der Pandemie durchaus sichtbarer geworden ist, mehr thematisiert wurde, auch durch einzelne tragische Fälle diesbezüglich. Aber gerade als jemand, der sich eben auch schon vor der Pandemie mit Themen wie Migration in der Berichterstattung oder Medienvertrauen eben beschäftigt hat, ich glaube, ich habe mein erstes Interview damals 2017 gegeben und habe gleich danach eine E-Mail bekommen an mich und Kolleginnen am Institut, aber adressiert an mich, dass ich vor einem Standesgericht exekutiert werden solle. Das war meine erste Medienerfahrung damals. Ich freue mich sehr, dass sie mich nicht abgeschreckt hat, das wäre das Ziel auch dieser Person dann gewesen. Aber das um zu sagen, wir sprechen jetzt mehr darüber, über diesen Hass, dem Wissenschaftlerinnen sich auch aussetzen, wenn sie versuchen, eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse an die Öffentlichkeit zu tragen. Aber gegeben hat es den davor auch schon. Was jetzt anders ist, auch wieder mit sozialen Medien, ist, dass er sichtbarer geworden ist, dass er viel schneller auch multipliziert werden kann. Also weil einzelne toxische Accounts auf sozialen Medien quasi ihre ganze Followerschaft auf einzelne WissenschaftlerInnen loslassen können. Und deswegen verstehe ich auch, dass viele Kollegen und Kolleginnen auch gesagt haben, dass sie deswegen Wissenschaftskommunikation, sie dafür die Energie nicht haben, was extrem schade ist, also nachvollziehbar ist, aber schade ist, was es auch schwierig macht, eben Wissenschaft selber an die Bevölkerung zu kommunizieren, weil man eben dann automatisch bis zu einem gewissen Grad von sehr bestimmten Bevölkerungsgruppen nur sehr oft auch eben rechtsextreme Parolen dann mitgeschickt bekommt bei E-Mails, einfach ganz gezielt angegriffen wird.
Gibt es da ausreichend Unterstützung?
Unterstützung gibt es leider in solchen Fällen recht wenig, weil wir bis zu einem gewissen Grad als WissenschaftlerInnen diese Wissenschaftskommunikation auch in unserer Freizeit eigentlich machen. Da gibt es durchaus keine wirklichen Strukturen an den Universitäten auch, die einen da in dem Ausmaß davor schützen könnten. Ein anderes Problem ist vor allem auch, wenn das auf sozialen Medien stattfindet, die selber nicht ausreichend reguliert werden diesbezüglich, dass das natürlich dann auch diese Angriffe gegen WissenschaftlerInnen dann nicht ausreichend bekämpft werden. Es gibt mittlerweile in Österreich eine sehr wichtige Initiative der ÖAW, um WissenschaftlerInnen zu unterstützen. Es gibt auch jetzt seit vergangener Woche in Deutschland eine große neue Initiative des Science Communication Labs an der Universität München, die sich mit dem Hashtag Stand Up for Science darum bemühen, auch die Öffentlichkeit mehr über dieses Problem zu informieren, wo es darum geht, dass eigentlich die Öffentlichkeit selber, also die Bevölkerung selber auch Handlungsmöglichkeiten hätte, eben auch Unterstützung für WissenschaftlerInnen auszusprechen, die ein bisschen so eine Balance dann bringen könnte zwischen dem Hass, den man dann oft ausgesetzt wird. Aber ich würde ganz klar sagen, die Unterstützung ist leider nicht ausreichend und man muss resilient sein, wenn man Wissenschaftskommunikation machen will. Was extrem schade ist, ich kann nur allen Kollegen und Kolleginnen oder vor allem jungen Wissenschaftlern und insbesondere jungen WissenschaftlerInnen, weil dieser misogyne und sexistische Aspekt des Hasses noch hinzukommt, auf jeden Fall mit Kolleginnen und Kollegen sich dazu auszutauschen, weil sie damit auf jeden Fall nicht alleine sind und nicht alleine gelassen werden sollten.
Sie sind ja selbst auf X, vormals Twitter. Wollen Sie bleiben oder planen Sie, so wie viele andere Personen und Institutionen, aktuell den Absprung?
Ich habe tatsächlich schon Anfang des Monats meinen Absprung bekannt gegeben, noch bevor der große österreichische Twitter-Exodus stattgefunden hat. Was ich noch nicht geschafft habe, ist, also weshalb es meinen Account noch gibt, sind mehrere Gründe. Also ich habe seither nicht mehr gepostet dort, seit Anfang des Monats, und bin schon seit eineinhalb Jahren auf Blue Sky und war auch dort schon aktiv. Sehe auch, dass die Wissenschaftscommunity den Schritt zu Blue Sky schon geschafft hat. Freue mich sehr darüber, dass es zumindest die österreichische journalistische Community, zu einem großen Teil auch geschafft hat, weil vor eineinhalb Jahren war das einfach noch nicht der Fall. Also deswegen ist da noch nicht sehr viel passiert davor. Man sieht jetzt definitiv einen Unterschied. Ich habe meinen Account aber noch nicht geschlossen, aus zwei Gründen. Erstens, weil ich alle meine Tweets noch entfernen lassen will, also wirklich löschen will von der Plattform, damit sie die Plattform selber auch nicht weiter verwenden kann oder weiter verkaufen kann an Drittanbieter, was unter anderem scheinbar ein Plan ist für zum Trainieren von KI-Modellen zum Beispiel. Und weil die Sorge wäre, dass wenn man den Account selber schließt, dass dann möglicherweise mit Identitätsklau auch andere Personen so tun könnten, als wären sie ich. In der Hinsicht werde ich den Account wahrscheinlich behalten. Ich werde alle Inhalte demnächst löschen und werde ihn dann aber noch quasi behalten, aber werde dort auf jeden Fall nicht mehr aktiv werden.
Wie war eigentlich die Situation in Österreich bei der EU- und Nationalratswahl? Gab es da Manipulationsversuche und welche Rolle haben Desinformation und KI beim US-Wahlkampf gespielt?
Also nach allem, was wir jetzt sagen können, und ich muss auch sagen, das haben damals die nationalen Experten und Expertinnen eh ähnlich eingeschätzt, schon während den Wahlkampagnen selber. Es gibt jetzt keine große Gefahr für Österreich, was irgendwie Drittstaatenbeeinflussung auf sozialen Medien mit KI oder Ähnlichem betrifft. Was nicht heißen kann, dass das nicht irgendwann kommen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir in einem Ausnahmezustand uns befinden müssen, in einem Dauerausnahmezustand zum Beispiel. Das heißt, diesbezüglich ist nichts Großartiges aufgefallen. Was in Österreich immer wieder passiert ist, dass es so Schmähprojekte gibt oder statt irgendwie elaborierter künstlicher Intelligenz eher so sehr billige Fakes dann gemacht werden, wo aber der Witz ist, dass die auch schon sehr einflussreich sein könnten. Nicht unbedingt, weil sie so wirken, als wären sie echt, aber weil sie es trotzdem schaffen, genau die Emotionen, genau die Stereotype, die man eigentlich bedienen will und verstärken will, dass sie die einfach damit schon verstärken und damit das Ziel der Desinformation ohnehin schon erreicht wurde. In Österreich würde ich ganz klar sagen, und das ist, wenn wir zu USA kommen, eh dasselbe bis zu einem gewissen Grad, dass wir jedenfalls ein Problem auch eher haben von der Desinformation von oben. Das ist etwas, was wir noch relativ wenig öffentlich besprechen und diskutieren, ist, dass der Fokus vielleicht weniger stark auf anonymen Bots oder Webseiten liegen sollte, die ein Großteil der Bevölkerung vielleicht eh auch gar nicht wahrnimmt oder mitbekommt. Wenn man aber zum Beispiel zu Wahlkampfveranstaltungen in dem Fall rechtspopulistischer PolitikerInnen oder Politikern geht, wie zuletzt war auch, ich glaube, das war im Sommer 2024, wo Sucharit Bhakti bei einer FPÖ-Veranstaltung eingeladen war und auch wieder von Genexperimenten, mörderischer Impfung und ähnlichen Dingen erzählt hat oder der satanistischen WHO, dann geht es darum, dass das bekommen viel mehr Menschen im Endeffekt mit und es wird ihnen von Quellen vermittelt, die ihr Vertrauen genießen. Ja, das sind Politiker oder Politikerinnen oder Politiker und Politikerinnen laden vermeintliche Expertinnen ein, die das dann so verbreiten. Und das ist vielleicht auch genau der Übergang zu den USA. Das war schon in der ersten Amtszeit von Trump so, ist jetzt auch ganz klar bei Twitter durch Elon Musk zu beobachten. Die größte Problematik sind die Multiplikatorinnen.
Verschwörungserzählungen werden inzwischen von den höchsten Amtsträgern verbreitet. Man müsse sich die Frage stellen, wie sich Demokratien als solche eigentlich dagegen noch wehren können, so der Experte. Das Spielfeld hat sich laut Eberl jedenfalls zu Kräften in der Politik verschoben, die kein Problem damit haben, falsche Informationen zu verbreiten. Wer sollte sich hier den Hut aufsetzen, gegenzusteuern? Sind das die Plattformbetreiber, die Politik? Welchen Beitrag können Medien leisten?
In Wirklichkeit alle. Manchmal ist es so einfach, das zu sagen. Aber das Schwierige ist ja, dass es ein komplexes Zusammenspiel all dieser drei und wahrscheinlich sogar vier Akteure braucht, wenn wir die Allgemeinbevölkerung auch noch hinzunehmen. die Wissenschaft natürlich auch. Also in Wirklichkeit, ich glaube, wir unterschätzen gerade sehr, wie groß diese Aufgabe eigentlich gerade ist. Wir brauchen Plattformen, die hier die Regeln ernster nehmen, die sie sich teilweise auch selber gestellt haben, aber dann nicht einhalten, aber vor allem auch die über den Digital Services Act auf europäischer Ebene auch vorgegeben werden, dass da einfach bei offensichtlicher Falschinformation gegengearbeitet werden muss. Das heißt auch, dass Medien vielleicht den Fokus von so rein skandalisierenden Berichten ein bisschen mehr wieder in konstruktiven, es gibt das Konzept des konstruktiven Journalismus, dass man sich auch wieder Gedanken macht darüber, mehr in den Vordergrund stellt, nicht was trennt einen und warum verstehen sich unterschiedliche Seiten nicht, sondern auch darauf auch zu betonen, wo gibt es denn Gemeinsamkeiten, wo gibt es denn Lösungsmöglichkeiten, dass man auch nicht eine komplette Apathie oder ein komplettes Misstrauen gegenüber allen fällt, was nicht heißt, dass man die Rolle des Wachhunds nicht weiter ausführen soll. Der Wachhund ist extrem wichtig. Der Wachhund, diese Kontrollfunktion des Journalismus orientiert sich allerdings natürlich auch an klaren Normen, an Gesetzen, also dort, wo Gesetzesbruch begangen wird zum Beispiel. Aber auch Politik spielt hier natürlich eine zentrale Rolle. Einerseits, wenn es darum geht, die gesetzlichen Regulatorien zu schaffen, wie auf sozialen Medien gehandelt werden kann oder kommuniziert werden kann und soll. Aber gleichzeitig auch, wir wissen einfach, dass der Glaube an Missinformation, das Misstrauen gegenüber Wissenschaft und wissenschaftlichen Fakten, das Vertrauen in politische Institutionen, dass das alles sehr eng zusammenhängt. Und ich glaube, dass es extrem wichtig wäre, dass wir als Gesellschaft wieder ein Grundverständnis dafür haben, was unsere vereinenden Grundwerte sind in einer Demokratie. Medienfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit.
Kommen wir noch zurück zu Ihrer Umfrage. Was haben Sie denn da erhoben und was sind die Ergebnisse?
Ja, also ich bin ja unter anderem Mitglied der österreichischen nationalen Wahlstudie. Was wir da machen, ist, dass wir vor und nach Nationalratswahlen oder auch anderen Wahlen in Österreich Umfragen machen, genauso auch wie Medienanalysen manchmal. In dem Fall habe ich von der letzten Nationalratswahl mir Umfrageergebnisse wieder angeschaut, speziell auch wieder zum Glaube an Verschwörungsmythen. Und es ist derzeit daher tatsächlich so, wir haben in dem Fall 7 unterschiedliche Aussagen abgefragt, die nach bestem derzeitigen Wissensstand nicht mit der aktuellen Evidenz quasi bestätigbar sind, also sie widersprechen der aktuellen Evidenz. Muss ich immer sagen, wir wissen nicht, ob das nicht, manche Aussagen könnten sich irgendwann einmal auch wieder bewahrheiten, aber im derzeitigen Stadium gibt es keine Evidenz für diese Aussagen. Und teilweise sind es eben klassische verschwörungsmythologische Aussagen, die eben dieses konspirative Element haben, wo im Geheimen irgendwelche Eliten irgendwas machen. Zum Beispiel haben wir da jetzt aktuelle Zahlen, dass 26% der österreichischen Bevölkerung zum Beispiel der Meinung sind, dass westliche Medien gegen Russland hetzen, um die Wahrheit zu verleugnen. Das ist quasi so eine Grundeinstellung dazu, wie gerade medial eben die Rolle von Russland bei der Invasion der Ukraine eingeschätzt wird. Wir haben auch in dem Fall 21% der österreichischen Bevölkerung, die meint, Geheimbünde würden eine neue autoritäre Weltordnung vorbereiten. Das ist etwas eine relativ alte Verschwörungserzählung schon zur sogenannten New World Order, die unter anderem auch in den QAnon-Foren, also einer dieser ersten großen verschwörungsideologischen Bewegungen, die von den USA dann irgendwann auch in Europa übergeschwappt sind, 2016er Jahren quasi. Aber was mich besonders überrascht, immer bis zu einem gewissen Grad, dass es doch 66% der österreichischen Bevölkerung gibt, die mindestens einer dieser für uns auf jeden Fall offensichtlichen Falschinformationen bzw. Verschwörungsmythen glauben und dass es in Österreich, also im Schnitt, dass der Österreicher und die Österreicherin im Schnitt an 2,5 dieser Aussagen glaubt. Also von 7 Stück, was doch eine recht hohe Zahl ist. Und was wir dann halt auch ganz klar sehen, ist, dass das natürlich auch nach politischen Präferenzen gibt es da klare Unterschiede, sodass zum Beispiel der durchschnittliche FPÖ-Wähler oder die durchschnittliche FPÖ-Wählerin an 4 solcher Aussagen glaubt. Also mehr als die Hälfte diese Aussagen unterstützt. Und grundsätzlich müssen wir auch sagen, dass diese unterschiedlichen Aussagen quasi auch einfach Einstiegsdrogen unter Anführungszeichen sein können. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn man eine Aussage glaubt, ist relativ hoch, dass man dann auch andere glaubt. Ist dann auch relativ hoch, dass man sich dann auch im Laufe der Zeit möglicherweise auch anderen Aussagen annähert oder andere auch für wahr einschätzen könnte. Wir haben uns auch angeschaut, wie es mit Faktenchecks in Österreich im Gegensatz dazu aussieht, weil ich immer sehr betonen möchte oder auch selber immer sehr, sehr stark betone, dass wir eigentlich in Österreich eine recht stabile Faktencheck-Infrastruktur haben mit eben Teams wie von der österreichischen Presseagentur, dem APA-Faktencheck. Es gibt auch zum Beispiel den Faktencheck von Profil, also Faktiv, oder Agence France-Presse hat auch einen Faktencheck. Und seit kurzem hat der ORF auch seinen eigenen Faktencheck, sollte nicht vergessen werden natürlich. Der APA-Faktencheck ist der bekannteste und am meisten genutzte Faktencheck, von denen, die wir abgefragt haben zumindest.
Abseits der mangelnden Bekanntheit haben Faktenchecks oft das Problem, dass sie ein bisschen hinterherhinken und einfach nicht diese Verbreitung finden wie Falschnachrichten, die rasend schnell in den diversen Kanälen geteilt werden. Dazu kommt die schiere Menge an Falschnachrichten. Eberl verweist diesbezüglich auf die sogenannte Bullshit-Asymmetrie. Dabei geht es darum, dass man viel weniger Energie, Arbeit und Einfallsreichtum in Bullshit stecken muss als in einen Faktencheck.
Die Arbeit der FaktencheckerInnen ist aber nicht nur dieses sogenannte Debunking, also dass ich quasi, wenn sich eine Information verbreitet hat, dass ich die dann aufkläre. Das ist die bekannteste und einer der zentralen Aufgaben natürlich, die dennoch eine extrem wichtige ist, weil es bestimmte Falschinformationen gibt und Verschwörungsmythen gibt, die natürlich, die tauchen zwar vielleicht ab einem bestimmten Zeitpunkt auf, aber die sind dann da. Dann ist es wichtig, dass ich auch als Bürgerin oder Bürger eine Anlaufstelle habe, wo ich diese Informationen dann nachvollziehen kann, wie diese überprüft wurden und zu welchem Schluss die FaktencheckerInnen gekommen sind, die ja immer ganz klar und transparent machen, wie sie zu dem Schluss gekommen sind. Das ist quasi eine ganz andere Art, einen Faktencheck zu schreiben, als einen klassischen journalistischen Artikel zu schreiben. Und was mir das dann ja auch als Bürgerin helfen kann, ist, dass ich diesen Faktencheck dann an Bekannte, vor allem Verwandte oftmals, weiterleiten kann, wo ich weiß, die haben vielleicht so etwas einmal beim letzten Ganselessen gesagt.
Die Grundwerkzeuge des Faktenchecks und eine informiert-skeptische Haltung zu vermitteln, soll zu mehr Medienkompetenz führen. Die Universität Wien hat in Zusammenarbeit mit dem APA-Faktencheck-Team im Rahmen des Projekts Analysis einen Kurs erarbeitet, der beispielsweise vermittelt, wie man überprüfen kann, ob ein Foto wirklich an einem bestimmten Ort gemacht wurde oder ob künstliche Intelligenz im Spiel war. Zielgruppe sind Journalistinnen und Journalisten sowie Journalismusstudierende. Wie reagieren Sie eigentlich im privaten Umfeld, wenn Sie mit Falschnachrichten und Verschwörungsmythen konfrontiert sind?
Das ist eine Frage, die wehtut. Das war vor allem in den ersten Jahren der Coronavirus-Pandemie eine große Herausforderung. Gerade im engen Familienbereich kann das sehr schwierig sein als privater Mensch einfach auch, weil das da sehr schnell emotional werden kann. Insbesondere auch, wenn man selber eigentlich Wissenschaftler ist, unter Anführungszeichen nach der Suche nach der Wahrheit, kann es dann sehr schwierig sein, wenn man mit Menschen konfrontiert ist, die dieses Grundverständnis, wie wir zu etablierten Wissen kommen können, wie wir zu Evidenz kommen können und auf welcher Basis wir dann entscheiden, wie wir dann vielleicht auch handeln, wenn wir Evidenz haben oder eben nicht, wie wir dann handeln müssen, dass das dann sehr schwierig werden kann, da den rationalen Diskurs und den emotionalen Diskurs zu trennen. Also am Anfang bin ich immer gerne in solche Diskussionen hineingegangen, auch im privaten Umfeld, muss dann aber auch sagen, dass ich dann zu einem gewissen Zeitpunkt dann einfach gesagt habe, nein, und habe mich da auch sehr vom Buch von der Kollegin Ingrid Brodnik inspirieren lassen, nein, diese Diskussionen einfach nicht mehr suchen, stattdessen aber auf das Verbindende setzen, auf ganz andere Themen setzen und darüber wieder die Gemeinsamkeit suchen. Das ist auch etwas, was ich habe mich auch sehr viel mit dem Konzept auch Polarisierung beschäftigt, wissenschaftlich, was auch ein Argument ist, was in der Polarisierungsliteratur sehr viel auch unterstützt wird. Das heißt, auf Gemeinsamkeiten hervorheben, dadurch kann der normale Diskurs auch wieder stattfinden, und da kann es dann am ehesten auch wieder möglich sein, dass man danach vielleicht in so Nebensätzen, in Nebendiskussionen auch wieder den faktischen, also den faktenbasierten, den evidenzbasierten Diskurs auch wieder machen kann. Ein Beispiel war, ich habe in der engen Familie jemanden, der eben die Coronavirus-Pandemie bis zum gewissen Grad geleugnet hat, impfskeptisch, eigentlich also die Impfung nicht annehmen wollte. Aber dann, wenn es darum ging, dass man sich über das Konzept von sauberer Luft in Klassenzimmern, zum Beispiel also Lufthygiene, wo es darum geht, dass Schülerinnen und Schüler täglich quasi sehr, also eigentlich einen sehr hohen unterschiedlichsten Viruslasten ausgesetzt werden in Klassenzimmern, wenn diese nicht richtig gelüftet werden, plus CO2, was die Konzentration schwierig macht. Und wenn man das dann wiederum normal durchdiskutiert und das Thema Covid zum Beispiel dann mal ausklammert, kann man dann plötzlich wieder einen gemeinsamen Nenner finden, weil wenn es darum geht, dass der schulische Erfolg doch gesichert werden soll, kann man dann plötzlich auch wieder, das ist dann etwas, worauf man sich dann wieder einigen kann. Und da kann man dann sogar mit Leuten, die grundsätzlich sagen, das war alles nur eine Plandemie, dass man dann sagt, na, aber so eine Maßnahme wäre unabhängig dessen, wofür sie zu setzen wäre, eigentlich sinnvoll. In der Hinsicht, ich glaube, die Zukunft ist ungewiss. Ich glaube, jeder von uns kann seinen oder ihren Beitrag leisten, die Konsequenzen dieser Krisen, also wenn es darum geht, wie Unsicherheiten verbreitet werden, wie Falschinformationen verbreitet werden, wie mit den Emotionen von Menschen gespielt wird, wie mit Stereotypen gespielt wird, um auch Menschen gegeneinander aufzuhetzen oder sie zu spalten, dass da jeder von uns einfach seinen Beitrag leisten kann.
Herr Eberl, herzlichen Dank für Ihre Expertise und das interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Falschnachrichten und Verschwörungsmythen sind offensichtlich gekommen, um zu bleiben. Wie man das Problem mittelfristig löst, ist unklar. Ebenso wie mit der zunehmenden Frontenbildung bei emotionalen Themen umgegangen werden soll. Ob es reicht, Gemeinsamkeiten zu suchen und auf das Verbindende zu setzen, wird sich zeigen.